Ist Hoss und Hopf, der Name unseres Podcasts, in Wahrheit ein Geheimcode für Heil Hitler? Der 8. Buchstabe des Alphabets ist H. Hoss und Hopf, jeweils H und H, damit die Zahlen 88. Und wenn man wirklich ein richtiger Hardcore-Schwurbler ist, dann könnte man behaupten, das wäre ein Geheimcode für den Hitlergruß. Darüber und über andere komplett wirre Schwurbeleien wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf. Mit dabei Kiara Schosseinpur. Kian, mein Lieber, ich grüße dich. Und wie abstrus ist denn wohl so eine Behauptung, die ich gerade aufgestellt habe?
Grüß dich, Philipp. Grüße an alle Podcast-Hörer. Es wird Zeit, dass wir mal auf Grund und Boden untersuchen, was es um die ganzen Verschwörungen rund um Hoss und Hopf auf sich hat. Was ist eigentlich der wahre Grund für den Podcast? Wie ist er entstanden? Was ist unser Ziel? Was verfolgen wir als Absicht? Ist es alles ein Psyop? Und dazu gab es einen sehr, sehr guten Artikel, der veröffentlicht wurde in der Berliner Morgenpost, mit sehr, sehr gut bemessbar journalistischen Standards, die erfüllt wurden zu Hoss und Hopf. Und wir wollen einfach heute euch mal mit auf eine Exkursion dahingehend nehmen, wie Journalismus, Qualitätsjournalismus heutzutage wirklich funktioniert. Anhand eines Beispiels, wo wir drüber sprechen können, weil es um uns selbst geht. Einfacher geht's ja nicht. Deswegen lass uns mal von einem wirklich sehr renommierten Journalisten und Autor, den es schon seit Ewigkeiten gibt, länger als es unseren Podcast gibt, diesen Artikel über uns selber durchlesen und uns anschauen, hey, ist da vielleicht was Wahres dran? Was ist da los?
Mhm. Könnte ja schon sein, oder? Also, vielleicht starten wir mal so. 11. Januar kommt ein Artikel raus. Wir wollen jetzt hier auch eine riesen Marketingkampagne machen für die Berliner Morgenpost. Das haben sie sich verdient. Denn normalerweise lesen das wahrscheinlich nicht so viele Leute. Jetzt wird es auf jeden Fall deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Am 11. Januar wurde eben in dieser Berliner Morgenpost ein, wenn man so möchte, diffamierender Beitrag über uns veröffentlicht. Das könnt ihr jetzt aber gleich mal selbst bewerten und schreibt es gerne auch mal in die Kommentare rein, ob ihr sowas für ausgewogen haltet oder ob ihr denkt, das geht ja schon in eine ganz komische Richtung und ist eigentlich in der Essenz genau das, was man uns vorwirft zu sein, nämlich ein kompletter Schwurbelartikel. So, dieser Artikel trägt den Titel Hoss und Hopf mit Fake News, Hass und Hetze, selbstverständlich, zum Millionär. Der Journalist ist Hajo Schumacher. Hajo Schumacher, und das meinte Kian vorher gar nicht als Scherz, der ist wirklich ein renommierter, ein bekannter deutscher Autor und Journalist. Der hat schon einige Bücher geschrieben. Er hat uns darin wahlweise rechtes Gedankengut vorgeworfen, kennen wir ja, Fake News, selbstverständlich, und zwielichtige Finanztipps, die wir scheinbar hier im Podcast geben und die wir unter unser Publikum bringen. Ja. Und damit wollen wir auch unser Publikum manipulieren. Dieser Hajo Schumacher hat übrigens auch im Jahr 2017 bezüglich einer Documenta-Ausstellung die Flüchtlingskrise mit dem Holocaust verglichen. Ich zitiere hier gerade mal: Wir sprechen gar nicht über Kunst oder was da sonst noch geboten wird, sondern wir folgen unseren journalistischen Reflexen. Kaum ist irgendwo ein Nazi-Vergleich, haben wir endlich wieder eine Nachricht. Wir gehen jetzt mal auf den Artikel ein. Schumacher beginnt den Artikel mit der folgenden Aussage: Die Podcaster Hoss und Hopf manipulieren ihr Publikum und bedienen sich rechter Narrative. Ihre Vorbilder? Andrew Tate? Trump? Und Musk. Ach ja, das schnelle Kryptogeld, Zitat, Bitcoin auf 250.000, der Trump-Effekt. Und dann noch 100x Hebel risikolos. Okay, Kian, haben wir schon mal einen Podcast gemacht mit irgendwas mit 100x Hebel risikolos?
Also erstmal, keins von diesen Titeln ist von unserem Podcast. Und auch unsere Vorbilder Andrew Tate, Trump und Musk, die wir noch nie als Vorbilder bezeichnet haben, ja, und auch so nie darstellen. Also ich meine, Trump haben wir sehr, sehr viel kritisiert, auch Tate sowieso. Ich glaube, ich habe sogar mehr Negatives als überhaupt Positives über diesen Typen gesagt. Und Musk, okay, gut, es ist halt der reichste Mann der Welt, aber lesen wir erstmal weiter.
Ja, wer würde sein Erspartes bei einem solchen Anbieter anlegen, zumal der Bitcoin-Kurs nicht mal die Hälfte vom angeblichen Trump-Effekt entfernt ist? egal. Im Internet zählt schrill. Und schrill kann der angebliche Millionär Kiara Chossainpour, 25, seinen Märchenstunden lauschen über 300.000 Follower. Der angebliche Millionär, Kian.
Philipp, ich bin doch gar nicht Millionär. Wer erzählt denn solche Märchenstunden?
So ist es. Da fehlen dir ja noch mindestens 900.000 Euro, dass du deine erste Million hast. Also, kommen wir mal zu meiner Wenigkeit. Chossainpours Kumpel Philipp Hopf, 39, danke sehr fürs Jüngermachen, ich bin aber 40 Jahre alt, ist ebenfalls Aufregungsprofi, der keinen Satz ohne unfassbar oder die letzten Tage Roms beendet. Hopf will das Buch Think and Grow Rich 36 Mal gelesen haben und ist dem Markt, na klar, zwei Schritte voraus. Vielleicht da mal ein kleines Statement dazu. Ich habe das Buch, ob es jetzt 34, 35 oder 36 Mal, aber deutlich über 30 Mal gelesen. Ich kann es gerne mal auch hier in dem Podcast, in den früheren Folgen habe ich das öfters dabei gehabt. Es ist total zerfleddert, es fallen viele Seiten raus. Ich habe in diesem Buch über fast ein Jahrzehnt lang jeden einzelnen Tag gelesen. Es geht um das Buch von Napoleon Hill, eine absolute Weltliteratur, Think and Grow Rich, denke nach und werde reich. Und das umfasst die Prinzipien des Erfolges und eben, wie es schon im Titel heißt, Reichwerdens. Und weil ich eben auch irgendwann mal Millionär sein möchte, habe ich mir eben damals gesagt, dieses Buch lese ich mir durch und zwar sehr genau und sehr oft, damit ich das Ganze auch manifestiere. Ja, und ich meine, das ist mir ja ganz gut gelungen bis heute. Lesen wir mal weiter im Artikel. Mit Hilfe bunter Linien verheißt er 780% Gewinn, bevor er Studien aus Neurobiologie und Klimaforschung kommentiert. Sein Lieblingswort heißt Untergang. Ich dachte, unfassbar, oder die letzten Tage Roms. Aber jetzt ist das Lieblingswort ist Untergang. Ein Hauch Trumpschen Erlöserfimmels umweht sein monströses Ego. Hoss und Hopf sind zwei von unzähligen, halbseidenen Finanzinfluencern, kurz Finfluencer, die auf YouTube aufgeregten Unsinn erzählen. Und jetzt erklären sie auch noch der ganzen Welt, die Botschaft ist immer dieselbe, Deutschland ist am Ende, das System hat alle unterjocht, aber wir wissen, wie du dein Geld rettest und zu deinem Lamborghini kommst. Hier abonnieren. Ich meine, schon muss ich schon lassen. Hiyo, mein Jutster, ja, also.
Okay, soll ich mal ernsthaft auf Dinge eingehen? Also erstmal, mein Name ist falsch geschrieben, dein Alter ist nicht richtig. Think and Grow Rich habe ich persönlich, also selbst wenn du es 38 Mal gelesen hast, ich habe es noch nie gelesen, ich weiß auch nicht, was zur Sache hat. Die ganzen Titel, die er da am Anfang gewählt hat, sind von meinem Krypto-Kanal, die auch nichts mit dem Podcast zu tun haben. Und das gesamte Intro impliziert, wir würden irgendwelche Anlageempfehlungen geben, was wir absolut noch nie in keiner Podcast-Folge gemacht haben. So, was ich lustig finde ist, dieser letzte Satz, aber wir wissen, wie du dein Geld rettest und zu einem Lamborghini kommst, hier abonnieren. Also Lamborghini würde ich nicht fahren, Philipp. Hast du einen Lamborghini?
Du hattest mal einen Lamborghini.
Genau, da war ich 19 und mittlerweile habe ich das Gefühl, Lamborghini ist so ein bisschen, keine Ahnung, es hat so ein bisschen den Vibe von so Network Marketing, so schön unseriös Kurse verkaufen. Ich glaube, das ist auch das, was er hier vermitteln will. Deswegen habe ich auch keinen Lamborghini seit, keine Ahnung, 5 Jahren oder 6 Jahren. No hate, no front an dieser Stelle an jeden, der ein Lambo hat. Aber das ist einfach meine Meinung. Ja, keine Ahnung. Wie soll man darauf ernsthaft eingehen, Philipp?
Also ich finde schon, es ist schon lustig geschrieben, ja. Wenn das jetzt, sage ich mal, man kann das ja auch so machen, indem man sich so nahe an der Wahrheit entlanghangelt und trotzdem versucht, ein bisschen zu diffamieren, dann wird es vielleicht eher treffen. Aber das ist ja schon, er liebt natürlich auch seinen Satzbau und wie er das schreibt, da merkst du schon, da greift er sich schon zwischen die Beine und rüttelt mal ein bisschen. Das findet er schon ganz gut. Ich finde, es ist lustig, weil es nimmt natürlich auch viele Schlagworte. Wir haben Elon Musk, wir haben Trump, wir haben Andrew Tate, der gemeinhin als, sag ich mal, in dieser Crypto-Bro- und Männlichkeitsszene sehr gefragt ist. Wir haben natürlich schon zu all diesen Personen haben wir Podcasts gemacht und zu vielen weiteren auch. Wie ich meine jetzt aber nicht wirklich, dass wir die anhimmeln oder als unsere Vorbilder sehen. Also da bitte mal jemand, der irgendwo in all den weit über, was haben wir jetzt, 200 Podcasts, die wir gemacht haben, irgendwo auffindbar hat, einen einzigen Satz, wo einer von uns beiden sagt, entweder Andrew Tate oder Donald Trump oder Elon Musk sind unsere Vorbilder oder einer von denen ist unser Vorbild. Bitte einfach mal die Stelle kurz reinposten. Also ich wäre sehr verwundert, wenn das jemals irgendwo vorgekommen wäre, ja.
Kam es nicht. Aber es ist auch, also auch die gesamte Einleitung geht ja eher so auf Finanzthemen ein, um die sich ja der Podcast gar nicht dreht. Das heißt, er stellt den Podcast so dar, als würden wir Werbung für Finanzprodukte machen, was wir nicht machen und auch noch nie gemacht haben. Oder als würden wir irgendwie reich damit werden, negativ über Deutschland zu berichten. Aber ich meine, man merkt ja alleine schon an diesem Satz, ein Hauch Trumpschen Erlöserfimmels umweht sein monströses Ego, wo er über dich spricht. Daran merkt man ja schon, wie der Autor dieses Artikels gegenüber Trump und Elon Musk und allem, was jetzt aktuell so in der Welt passiert, diese Gegenbewegung, könnte man sagen, zum Woken, wie dieser Autor dazu steht. Aber ich finde, wir sollten nochmal weiterlesen, weil, gut, jetzt hat er irgendwie versucht, einfach in die Luft zu greifen, um möglichst ein abschreckendes Intro zu machen für Leute, die uns gar nicht kennen, auch wenn das nichts wirklich mit Wahrheitsgehalt zu tun hat. Aber gut. Lass uns mal weiterlesen.
Also, machen wir mal weiter. Aber das Beste möchte ich mir natürlich für den Schluss aufheben. Das ist dann das Grand Finale. Er schreibt beispielsweise hier zu meiner Auswanderung. Dem deutschen Elend sind die beiden entflohen. Hopf lebt angeblich in der Schweiz auch wegen angeblicher Masturbationsträume in deutschen Kitas, wie er raunt. Also, es ist korrekt, es ist nicht angeblich, sondern ich bin in Deutschland nicht mehr gemeldet seit Oktober und ich lebe fest in der Schweiz, ich arbeite hier, ich habe ja ein Unternehmen und so weiter. Bei Kian ist das auch bekannt, seit vielen Jahren in Dubai unterwegs. Warum ich gegangen bin, das hat jetzt nichts per se mit den Masturbationsträumen, auch wenn das völlig korrekt ist. Es gibt mehrere Kitas in Berlin, dort gibt es Masturbationsräume. Kann jeder googeln, kann jeder nachschauen, das ist überhaupt kein Traum. Das ist vielleicht in Herrn Schumachers Gedankenwelt ein Traum, weil er es nicht wahrhaben möchte, dass das zur Realität gehört, seines linken Gedankenspektrums, denn es sind wahrlich keine rechten Leute, die auf solche Ideen kommen. Aber das ist halt nun mal so. Ich bin gegangen, aus verschiedenen Gründen. Einer der Punkte war, dass es sehr wichtig ist für Menschen, wo sie leben und wie sie sich wohlfühlen. Ich lebe nur einmal und ich möchte dort meine Zeit verbringen mit meiner Familie, meinem kleinen Sohn, der jetzt 15 Monate alt ist, wo es möglichst sicher ist, wo es ihm gut geht, wo er ein positives Umfeld hat. Und das habe ich so für mich an meinem damaligen Wohnort in Stuttgart so nicht mehr vorgefunden. Was den Sicherheitsaspekt angeht, darüber müssen wir, glaube ich, wohl gar nicht mehr reden. Das ist extrem unsicher geworden und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen für mich und ich habe diese Entscheidung keine einzige Sekunde bereut bisher. Schnelles Geld ist so eine weitere Behauptung, die er da trifft. Also der Herr Schumacher behauptet explizit, dass wir schnelles Geld versprechen würden. Zitat, die Gurus heißen Andrew Tate, Jordan Peterson, jetzt ist der Jordan Peterson dabei, oder Elon Musk, die die diffusen Ängste ihres Publikums vor Demütigung oder abgehängt sein mit dem Versprechen auf schnelles Geld und Überlegenheitsstolz lindern, so wie Hoss und Hopf.
Das ist halt komisch. Also ich wusste noch nie, dass ein Jordan Peterson oder Elon Musk irgendwem schnelles Geld verspricht. Ich glaube, Jordan Peterson hat so einen educational, keine Ahnung, Universität des Lebens, Kurs. Es kommt auch mehr so aus der philosophischen Natur.
Absolut, ja.
Genau. Und Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat, glaube ich, noch nie irgendwem irgendwie schnelles Geld oder so versprochen. Andrew Tate, ja, das ist wahrscheinlich der einzige von denen, der wirklich das macht, der ja. mit seiner, weiß ich, Matrix-Schule da so tut, als würde die Welt untergehen und dann sind da irgendwelche Billo-Kurse, die wir auch schon mehrfach in Vergangenheit kritisiert haben und absolut. Also keiner von diesen Menschen ist einer unserer Gurus und in unserem Podcast geht es nicht darum, irgendwie, dass man schnell Geld verdient. Also es ist einfach faktisch falsch, was er da behauptet. Aber wenn man das so framet und wenn man das so reinschreibt und dann Leute das lesen, die uns nicht kennen, dann denken die, ja, das ist so jemand, die machen genau sowas wie dieser Andrew Tate. Ich finde es halt interessant, dass Elon Musk damit reingeworfen wird oder Jordan Peterson, die ja wirklich gar nichts.
Ich sag dir warum, Jordan Peterson ist eigentlich ein Professor in Kanada, aus Kanada, er ist auch Kanadier. Ich sag dir, warum er das reinwirft. Da hat er einfach nicht gutes Research gemacht. Er könnte sich ja weitere Leute holen wie ein Andrew Tate. Es gibt ja sicher weitere unseriöse Kursverkäufer. Aber er kennt sich einfach nicht aus, er will aber trotzdem was sagen, er will trotzdem irgendwie klug klingen und er hat diese Namen irgendwo schon mal gehört. Jordan Peterson, der gehört ja auch dazu, der ist ja bestimmt auch ein Rechter. Und Elon Musk, fucking Elon Musk, Alter, wann hat der jemals darüber geredet, dass hier könnt ihr schnelles Geld oder Kurse oder sowas? Ich meine, da kann man sich schon was Besseres einfallen lassen. Ich möchte ganz kurz noch vorher zu dem Thema Masturbationsträume. Er implizierte damit, das ist kompletter Bullshit. Ja? Ich lese hier gerade mal aus einer Schweizer Zeitung vor. Blick.ch. Titel: Jetzt schalten sich Jugendämter ein. Deutsche Kita will Masturbationsräume einrichten. In einer Kita in Nordrhein-Westfalen sollen im Rahmen eines Sexualkonzepts Masturbationsräume entstehen und Doktorspiele erlaubt werden. Damit wolle man Freiräume für das Ausprobieren kindlicher Sexualität schaffen. Die Empörung über das Konzept ist riesig. Es ist richtig, unsere Empörung ist da definitiv riesig. Ich glaube, die Empörung eines Hajo Schumachers über eine Frühsexualisierung von Kindern, die ist wahrscheinlich gar nicht vorhanden, denn er hält ja das, was ich hier als Realität aufzeige, für einen Traum. Das ist jetzt eine Frage, wie Hajo Schumacher eigentlich zu sowas steht, Frühsexualisierung von Kindern. Ist er vielleicht auch in dieser Bubble unterwegs, die ja dem offen gegenübersteht? Naja, lassen wir das mal so stehen. Es sind auf jeden Fall keine Träume. Ich glaube, das konnten wir hier ganz klar darlegen. Machen wir gerade mal weiter. Er schreibt auch hier: Rund um den Podcast sind auf YouTube, Instagram, TikTok allerlei Beratungs- und Verkaufsangebote geschaltet. Kian, gibt es über dich auch nur ein einziges Beratungs- oder Verkaufsangebot auf irgendeiner Plattform?
Nope. Weder auf Hoss und Hopf gibt es kein einziges, seitdem wir den Podcast machen, haben wir nicht mal Werbung für irgendetwas gemacht, also nicht mal ein bezahltes Product Placement oder sonst was. Auf meinem privaten Kanal gibt es gar nichts, ich verkaufe gar nichts, es gibt keine Beratungs-Verkaufsangebote, keine bezahlte Gruppe, nichts dergleichen. Also das ist halt mal wirklich einfach eine komplett glatte Falschbehauptung. Und noch lustiger wird es, wenn man hier mal ein bisschen weiterliest. Er sagt zum Beispiel: Empörtes Raunen ist ihr bevorzugtes Stilmittel, die Halbwahrheit ihre Waffe. Elon Musk versus das System, das sind jetzt Titel, die er vorliest, kommen wir ins Gefängnis für Nichtgendern, Generationen im Verfall, Bürgerkrieg, globaler Crash und die nächste Pandemie. Die Folgentitel lesen sich wie eine Rede von Alice Weidel. Das Lustige ist, dass der Typ sagt, dass von uns empörtes Raunen Stilmittel ist, aber selber als Titel für seinen Artikel Folgendes genommen hat: Hoss und Hopf mit Fake News, Hass und Hetze zum Millionär. Wir haben noch nie auch nur einen Cent bisher in der Hinsicht von unserem Podcast verdient. Also, dass wir mit unserem Podcast irgendwie zum Millionär geworden sind, ist halt absoluter Schwachsinn. Und Fake News hat er bisher nicht belegt, sondern hat selber Fake News verbreitet, wie das hier mit der deutschen Kita-Geschichte oder diese Falschbehauptungen von wegen, wir würden irgendwelche Beratungs- oder Verkaufsangebote oder schnelles Geld versprechen in unserem Podcast. Also der Typ macht einfach genau das, was er uns vorwirft. Er verbreitet dieses empörte Raunen über Hoss und Hopf.
Jo.
Und behauptet, wir verbreiten Fake News, während er das selber in seinem Artikel macht. Es ist halt wirklich einfach lächerlich.
Wir lesen mal weiter. Es ist, da muss man an die Berliner Morgenpost, Leute, ich sage das ja immer wieder, es gibt ja durchaus intelligente, strategisch gut und klug durchgeführte Angriffe. Man kann ja wirklich auf eine sehr durchdachte Art und Weise Propaganda verbreiten, die dann vielleicht auch hängen bleibt, wo ein paar Leute das wirklich glauben. Aber wenn du genau das tust, was du uns vorwirfst, das ist ja super entlarvend. Also ich schreibe das gerne mal rein, die Leute, die das jetzt hier hören, wie ihr das empfindet. Aber für mich ist das irgendwie so ein bisschen Kindergartenniveau hier. Machen wir weiter. Zufall oder Absicht? Hoss und Hopf funktioniert nach dem Prinzip, dass rechte Propaganda-Experten wie Ex-Trump-Berater Steve Bannon oder AfD-Vordenker Götz Kubitschek, kennst du Götz Kubitschek? Keine Ahnung, ich hab den Namen persönlich noch nicht gehört, empfehlen, klassische Medien unglaubwürdig machen, den Diskurs polarisieren, Grenzen überschreiten und schließlich die kulturelle Hegemonie zu erobern. Also mal ganz kurz, Leute. Wenn jemand sich selbst unglaubwürdig macht, also die klassischen Medien, da müssen wir kein einziges Wort dazu tun. Ihr selbst seid dafür verantwortlich, dass man größtenteils über euch nur noch den Kopf schüttelt und lacht. Wer so einen Rotz veröffentlicht, wo im Titel schon klar ist, dass es ein Diffamierungsartikel ist, dann im Inhalt gleich 20 Mal, während ihr im Dutzend quasi selbst das schriftlich niederlegt, was ihr uns vorwerft. Das ist doch Selbstdiffamierung nachher. Deswegen seid ihr unglaubwürdig, weil es einfach quasi wirklich ein Rotz ist, den ihr veröffentlicht. Aber ich lese gerade mal weiter. Der Begriff stammt vom italienischen Marxisten Antonio Gramsci, der vor hunderten Jahren predigte, dass ein Umsturz erst dann erfolgen könne, wenn die Köpfe der Menschen hinreichend präpariert seien. An eben dieser Hegemonie arbeiten verschiedenste Rechtskonservative, mal als bewaffnete Reichsbürger, mal als smarte Podcaster. Ihr gemeinsames Ziel? Der Tag X, an dem die parlamentarische Demokratie endet. Ah, jetzt. Wir wollen das also alles machen, um in Wahrheit den geheimen Umsturz zu planen. Kian, bist du eigentlich da eingewiesen in die Pläne bei Tag X?
Ich habe das Briefing, vielleicht hat mich das nicht erwischt, Philipp, aber irgendwie, also ich lese das zum ersten Mal, dass es darum angeblich gehen soll. Vor allem wie auch, wie soll, also gut. Ich glaube, es gibt doch so ein Zitat, dass wenn du mit einer Taube versuchst zu argumentieren, dass die Taube dann auf deinen Kopf kackt, sich im Kreis dreht und sonst was und du dann trotzdem als Verlierer dastehst. Ich glaube, das ist so ein Argument. Es ist halt wirklich so lächerlich, dass man wirklich einfach nur das nochmal den Satz vorlesen. Ihr gemeinsames Ziel, der Tag X, an dem die parlamentarische Demokratie endet. Was? What the hell? Ja. Also, ich glaube, der Satz ist schon ironisch genug und das ist auch das Gleiche, was du gesagt hast. Erst bezeichnet er uns als rechts, auch mich, das ist ja auch super sarkastisch und ironisch, der Sohn von zwei Migranten, der in Berlin aufgewachsen ist, der rechts ist. Ja.
Der rechteste aller Perser.
Der rechteste von allen. Und dann sagt er, wir nehmen uns irgendeinen linken Marxisten, Antonio Gramsci, als Vorbild. Und dann ist auch noch unser Ziel, irgendwie die Demokratie zu beenden. Bro, was? What the hell?
Also, Alter, wie oft haben wir uns dazu hier hingesetzt, ja? Und wie oft sprechen wir darüber, dass wir uns als lupenreine Demokraten sehen? Und zwar nach Schweizer Vorbild, dass das Volk entscheidet, dass die Entscheidungen vom Souverän ausgehen, dass die Bürger selbst am Diskurs teilnehmen sollten, selbst entscheiden sollten. Das ist ein wirklicher Kernpunkt unseres Podcasts, dass wir uns hier immer wieder hinstellen und sagen, wir sind dafür für absolute Redefreiheit, für Meinungsfreiheit, dass man sagen kann, was man will und dass man selbst mit seiner Stimme an der Veränderung deiner Zukunft aktiv teilnehmen kann. Und genau das ist es, was er uns absprechen möchte. Nein, 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 in Wahrheit planen wir den Umsturz. Okay. Also.
Das ist ja, Philipp, man merkt halt einfach, dass dieser Typ noch nie einen Podcast gehört hat, weil er, also wir haben jetzt schon ein paar Mal Fehlinformationen, wir haben auch zum Beispiel, schreibt er, wir erinnern uns, Zitat, auch wenn die Plattform TikTok die Machwerke von Hoss und Hopf sperrt, ist ein juristisches Vorgehen kaum erfolgsversprechend. Also er behauptet, dass TikTok uns sperrt, was auch nicht der Fall ist. Da hat er wahrscheinlich einfach nur diese Schlagzeilen von damals gelesen, die auch falsch waren, die sich auch korrigieren mussten, weil kein offizieller Account von uns jemals von TikTok gesperrt wurde, sondern wenn dann im Einzelfall Videos, die aus dem Kontext gerissen wurden, von einzelnen Leuten, aber nicht von uns hochgeladen wurden. Also auch hier wieder faktisch Falschinformationen. Lesen wir mal weiter, lass mich mal hier vorlesen, denn er bezeichnet uns, also er sagt ja, unser Ziel ist es, dass die Demokratie endet. Er sagt auch weiter, wie ihr Idol Elon Musk inszenieren sich Hoss und Hopf als Freiheitskämpfer, die sich dem libertären Weltbild verbunden fühlen. Libertär, das ist die sozialdarwinistische Religion vieler Internetmilliardäre wie Peter Thiel, die die Demokratie für ein Auslaufmodell halten und das Recht des Stärkeren feiern. Also er sagt quasi, wir sind Antidemokraten. Was du hast ja jetzt gerade schon gesagt, aber eigentlich im Grunde genommen das, was wir, wenn wir uns für Meinungsfreiheit ansetzen, wenn wir uns dafür einsetzen, dass wir sagen, hey, die Leute wählen eine Partei, die Partei macht dann am Ende ganz andere Dinge oder in der EU-Kommission sitzen Leute, die gar nicht erst von irgendwem gewählt sind, die dann aber von oben herab Dinge entscheiden, die die Mehrheit der Menschen demokratisch so nicht will. Wir setzen uns für den offenen Diskurs ein, wir setzen uns dafür ein, dass Dinge ausgesprochen werden können, damit darüber gesprochen werden kann. Das sind alles Dinge, die so aber nicht passieren oder für die man sich nicht einsetzt, wenn man nicht in einer Demokratie lebt. Und Nur weil ich jetzt beispielsweise in Dubai lebe, heißt es auch nicht, dass ich irgendwie gegen eine Demokratie bin.
Vielleicht mal ganz kurz, der Begriff Libertär ist ja jetzt mehrmals gefallen und ich habe ja selber gesagt, ich bezeichne mich als Libertär. Ich meine, Kian hat das von sich auch schon gesagt. Libertär bedeutet keineswegs das Recht des Stärkeren, sondern die Freiheit des Individuums. Ein libertäres Denken im politischen Raum bezeichnet, dass wir wenig staatlichen Eingriff, wenig Big Brother, wenig Überwachungsstaat, wenig Bürokratie wollen und dafür anstelle dessen die Freiheit des Individuums selbst zu entscheiden, was er möchte. Das ist die eigentliche Definition von libertär. Libertäres Denken bedeutet, man kann ein Freigeist sein. Jeder soll sich entfalten und entwickeln, wie er möchte. Libertarismus bezeichnet, dass es keinen eingreifenden Staat braucht, keinen kontrollierenden Staat, sondern dass sich die Individuen selbst entfalten können. Das bedeutet libertär, nicht die Durchsetzungskraft des Stärkeren, die Demokratie abschaffen wollen. Ne?
Nicht nur das, Philipp. Selbst auf unserer Lieblings-Woken-Plattform Wikipedia steht als Definition von libertär. Und da könnte man ja meinen, die würden das noch irgendwie krass framen, aber selbst die sagen, Libertäre versuchen Autonomie und politische Freiheit zu maximieren, betonen freie Assoziation, Wahlfreiheit, Individualismus und freiwillige Vereinigung. Im politischen Spektrum sehen sie sich Libertäre als strikte Gegner von autoritärer Politik. Also, wie kann das miteinander übereinstimmen? Strikte Gegner von autoritärer Politik, aber dann gleichzeitig Tag X, an dem die parlamentarische Demokratie endet. Also der Typ widerspricht sich einfach mal selber in seinem Artikel. Oder er ist der Meinung, dass Demokratie autoritär ist, was auch absolut keinen Sinn ergibt. Aber es gibt noch viel mehr, was absolut keinen Sinn ergibt. Und es gibt Dinge, Philipp, die haben wir jetzt extra bewusst noch nicht erwähnt. Da solltest du mal drauf eingehen, die dieser Typ erwähnt, die wirklich einfach nur zeigen, dass er, weiß ich nicht, vorher irgendwas gesoffen hat. Ich keine Ahnung, was er gemacht hat, bevor er diesen Artikel geschrieben hat. Und ob er sich selber noch ernst nimmt, aber gut.
So, und jetzt möchten wir mal zum wirklichen absoluten Schmankerl kommen. Wenn ihr gedacht habt, das ist bisher schon wirres Geschwobel vom Herrn Schumacher, dann hört euch mal das an. Dass die Anfangsbuchstaben von Hoss und Hopf zufällig für eine Grußformel stehen, die vor 90 Jahren kurz mal populär war, kann Zufall sein oder ein Code für Eingeweihte. Die Doppeldeutigkeiten jeder Folge liefern reichlich Stoff für eine wissenschaftliche Arbeit über manipulative Kommunikation. Mal ganz kurz auf Deutsch übersetzt, was der gute Hajo dort sagen möchte. Er meint, wir haben unsere beiden Nachnamen nicht etwa als Podcast Namen als Podcast-Titel gewählt, weil wir eben Philipp Hopf und Chiara Chosainpour sind? Nein, in Wahrheit ist es so, dass wir unter Eingeweihten, also in unserem geheimen Kreis, die den Tag X planen, mit den ganzen Reichsbürgern und so, dass wir das gemacht haben, weil es der achte Buchstabe des Alphabets ist, H und H, 88, die Grußformel für Heil Hitler.
Alright. Das ist halt wirklich, also das Sarkastischste an dieser Behauptung ist, dass dieser Typ uns wirklich selber ja in seinem Artikel durchaus hinweg Fake News, Rumgeschwurbel, Verschwörungsgeschwurbel, was auch immer und Niveaulosigkeit vorwirft. Und dann schreibt er rein, dass unsere Anfangsbuchstaben, unserem Nachnamen eine Grußformel für, ja, ihr wisst alle, wen sein sollen. Wie kann dieser Typ sich, also man muss... Als ich das gelesen habe, musste ich lachen, weil ich mir einfach nur dachte, hey, der Typ checkt der nicht selber, dass wenn er so eine Scheiße schreibt, dass die Leute, die das lesen, die Glaubwürdigkeit bei allem anderen, also selbst Leute, die uns nicht kennen, wenn die das lesen, sehen sie das und denken sich, Alter, der Typ labert doch einfach nur noch Scheiße. Der nimmt sich doch selber die Glaubwürdigkeit von all seinen ganzen anderen Punkten, die ja auch alle schon Halbwahrheiten und nicht richtig dargestellt, Falschbehauptungen teilweise sind. Aber mit diesem Satz nimmt er sich doch komplett, nicht nur von diesem Artikel, sondern auch wirklich von allem, was dieser Typ sonst so veröffentlicht, die Glaubwürdigkeit, oder nicht?
Ich habe ja gesagt, hätte er das ein bisschen schlauer gemacht, dieser Typ? Hätte er wahrscheinlich, der hat sich so in seine Emotionen reingeschrieben und so daran aufgegeilt, vielleicht hat er sich ja auch selbst in dem Masturbationsraum aufgehalten, dass er dass er sich dann da vergessen hat, weil du diskreditierst hier alles, was du vorher gemacht hast, wenn du mit so einer, das ist ja Endlevel-Schwobelei, was er hier macht, weil das würde ja doch gleichzeitig auch behaupten, wenn das hier für Eingeweihte die Grußformel ist, H und H, unsere Initialen, für Heil Hitler, dann muss ja bei Hajo Schumacher HS für Eingeweihte die geheime Grußformel für Hurensohn sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Also, das müsst ihr mir bitte mal erklären. Weil, wenn wir jetzt so weit gehen, dass wir jetzt für geheime Grußformeln für Eingeweihte, also Leute, ich verstehe es wirklich nicht. Naja, gut. So, ihr seht.
Also, ich verstehe es, Philipp. Es wird alles noch viel verständlicher auch für die Zuschauer, wenn man sich anschaut, wer dieser Typ eigentlich ist und was er sonst so macht. Und ich finde, bevor wir darauf eingehen und bevor wir mal auch zur Morgenpost kommen, weil auch die Morgenpost, da muss man wirklich sagen, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet in Sachen journalistische Grundprinzipien, dass man sich da vielleicht mal den Artikel durchliest und sagt, ha, okay, das können wir so nicht veröffentlichen. Aber der Typ scheint ja einfach so renommiert zu sein, dass man dann gesagt hat, hey, das Ding muss einfach so raus. Aber gucken wir uns mal an, wer Hajo Schumacher ist. Hier mal ein Screenshot eingeblendet von der Wikipedia-Seite. Da sieht man auch, wie er aussieht, auf einem sehr vorteilhaften Foto von ihm selbst. Falls ihr ihn trefft, dann solltet ihr ihm auf die Schulter klatschen und sagen, hey, mein Lieber, du hast es erkannt, du bist eingeweiht. Wie auch immer.
Er hat schon die Haare schön, muss man sagen. Also, da sage ich, Chapeau, ich ziehe meinen Hut, du hast die Haare schön.
Genau, so sieht er aus. Und er ist deutscher Journalist und Autor. Er arbeitet unter anderem beim Spiegel. Oh, okay. Aber auch als freier Autor für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk, Online-Fernsehen, darunter RTL. Teilweise schreibt er Artikel für die Welt. WDR, RBB, okay. Also teilweise auch der ÖRR. Weitere Arbeitgeber waren N24, ZDF Neo, Deutsche Welle TV und eben die Berliner Morgenpost. Jetzt wird's interessant. 2006 promovierte er mit der Dissertation Machtphysik, Führungsstrategien der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel im innerparteilichen Machtgeflecht 2000 bis 2004. Und 2006 veröffentlichte er dann ein Buch über Merkel mit dem Titel Die 12 Gesetze der Macht, Angela Merkels Erfolgsgeheimnisse. Okay, dann tritt er auch oft im Fernsehen auf, beispielsweise in Talkshows wie Maybrit Illner oder bei Deutschlandfunk. Auf seiner eigenen Webseite bezeichnet sich Schumacher unter dem Reiter Prinzipien als klimafreundlich. Er schreibt, wann immer möglich nutze ich die Bahn, sollten Flüge unvermeidbar sein, wird die entsprechende CO2-Kompensation zur Rechnung addiert.
Ganz wichtig.
Lassen wir das mal so stehen. Und was steht noch so zu ihm? Wir können ja mal auf seinem LinkedIn zum Beispiel schauen, was er selber von sich selbst behauptet. Er sagt, Dr. Hajo Schumacher ist ein meinungsfreudiger Politikkommentator, ein gern gesehener Gast in deutschen Talkshows. Seine Kolumnen erreichen eine wöchentliche Millionenauflage. Viele seiner Bücher wurden Bestseller und so weiter und so fort. Also, was steht hier noch? Launig, präzise recherchiert und provokant seziert Schumacher die Regierungspolitik, referiert über unerfüllte Erwartungen der Digitalisierung, Modelle für glückliches Altern oder Männermacken. Okay, also ihr merkt schon, wie der Typ von sich selber berichtet, wie er gerne dargestellt werden würde, was er sich irgendwie über sein Leben hinweg aufgebaut hat. Für mich wirkt es, und das ist einfach nur meine Meinung, die kann sich hier jeder selber bilden, und das ist etwas, das merkt man einfach immer mehr, umso mehr man sich mit so gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt und dann zwangsläufig merkt, dass in so gesellschaftlichen bzw. politischen Themen gar nicht so sehr die Politiker vielleicht die größten Meinungsmacher sind, sondern Journalisten. Und das bestimmt fällt euch das auch auf. Also viele Journalisten, ich weiß nicht, woher das kommt, ob das irgendwie dann nach dem Studium passiert und nachdem man dann irgendwie ein paar Artikel geschrieben hat und gemerkt hat, was für einen Einfluss man hat, aber die haben alle so ein bisschen gefühlt, als Außenstehender, so Machtprobleme. Die haben dann das Gefühl, oh, die haben so eine Macht und die entscheiden den politischen Diskurs und die Meinungen der Leute und das reflektiert sich wirklich in diesen Artikeln, weil man dann denkt, also ich als jemand, der wirklich nichts mit so Politik an sich in seiner, weiß ich nicht, Bildungsphase zu tun hatte, liest sowas und denkt sich, ey, was denken die eigentlich, wer die sind? Am Ende des Tages ist doch dein Job als Journalist, einfach nur über die Dinge zu sprechen, sie darzustellen, wenn es ein Kommentar ist, wenn es deine Meinung ist, auch das so darzustellen. Aber dieser Artikel ist nirgendwo als Kommentar, nirgendwo als Meinung runtergeschrieben. Der Typ versucht uns wirklich in eine gewisse Schublade zu stecken bei Lesern, wo er hofft, dass sie uns eben nicht kennen, noch nie mal eine Podcast-Folge gesehen haben, vielleicht mal ab und zu ein paar Reels irgendwo. und denkt, dass er dann damit irgendwie das Meinungsbild beeinflussen kann. Und der Typ hat wohl irgendwie auch, also so wie er sich selber darstellt, launig, präzise recherchiert und provokant seziert Schumacher die Regierungspolitik. Also der Typ ist es wohl anscheinend auch gewohnt, dass er das irgendwie mit irgendwelchen Politikern macht und die sich dann bei ihm melden und sagen, Hajo, bitte, bitte schreib nicht böse über uns, weil das hat so viel Einfluss, was du da machst. So wirkt das für mich. Und dazu muss man sagen, so sollte es nicht ablaufen. Also das, was wir immer wieder jetzt auch merken, beim Spiegel teilweise, wie die versucht haben, Trump darzustellen, wie sie dann versucht haben, Elon Musk darzustellen, wo dann, oder auch der Stern, dass die Leute einfach merken, so langsam, hey, ich glaube nicht das, was diese Journalisten denken, mir auferzwingen zu müssen mit ihrer Meinung, wie sie die Situation sehen, sondern ich will einfach selber die Situation beobachten können und selber mir eine Meinung bilden können. Und das machen wir mit unserem Podcast auch. Wir sprechen einfach nur, wir sitzen hier, wir sagen ganz klar, es ist unsere Meinung, wir sprechen über die Themen, so wie wir das für richtig halten, können uns Gott sei Dank nicht zensieren lassen, weil wir andere Einkommensströme haben und nicht mit unserer Hass und Hetze, so wie er es sagt, in unserem Podcast Millionär geworden sind, sondern das nebenbei machen, weil wir es gerne machen, weil uns das Land wichtig ist, weil uns auch die Demokratie wichtig ist. Und da merkt man dann immer, wie eklig sowas eigentlich läuft. Also der Typ ist einfach komplett gegenteiliger Meinung, denkt aber, dass seine Meinung die richtige ist und denkt dann irgendwie, ist es seine Verantwortung. Er ist der Gesandte, der dafür sorgen muss, dass die Leute das dann so sehen, wie sie es bisher noch nicht gesehen haben. Und er ist quasi der, der die politische Welle angibt. Und so wirkt das für mich. Und ich kriege das ja immer mehr auch auf Twitter mit, bei den ganzen Reaktionen zu, was Trump wurde gewählt, die Dekrete, die er signiert hat. Man merkt so richtig, wie diese Leute, die dann mit ihrem, keine Ahnung, ÖRR-finanzierten MacBook irgendwo in einem Café in Berlin sitzen und der Soja-Latte ist schon, weiß nicht, warm geworden mit den Eiswürfeln, wie sauer die dann drauf tippen und gar nicht merken, hey, du bist einfach nur ein anderer Mensch, du hast eine Meinung, das ist zu respektieren, öffentlicher Diskurs, aber denk doch nicht, dass du als irgendwie Journalist und weil du das studiert hast und weil du, weiß nicht, ein, zwei Mal über irgendwelche Politiker geschrieben hast, die Scheiße gelabert haben, weil die es selber nicht im privaten Sektor geschafft haben, jetzt irgendwie der Machtgesandte von oben bist und deine Meinung die richtige ist. Und ich weiß nicht, liege ich da falsch? Weiß nicht, kommentiert das mal in die Beschreibung, in die Kommentare. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Ich finde, man merkt das so krass bei diesen ganzen Journalisten, die beim Spiegel, Stern, bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, dass die irgendwie so ein bisschen so Machtprobleme haben. Weiß ich nicht. Die denken, es geht um Macht. Die denken, es geht darum, dass hier irgendwer irgendwie versucht, irgendwie Machtansprüche geltend zu machen oder sonst was. Während wir hier zum Beispiel einfach nur sitzen, über eure Kommentare lachen, also wirklich, wir lachen sie aus und offen und transparent über Themen reden, ohne irgendwelche Machtansprüche. Und das ist so, wie man die Demokratie darstellen sollte und sonst was.
Ich habe hier gerade noch mal was gefunden, eine Selbstbeschreibung vom Hajo. Hajo Schumacher, der aus der Berliner Medienwelt nicht wegzudenken ist, outet sich auch als, Zitat, Arschloch. Wie er es selbst beschreibt, vor 20 Jahren war er für 2 Jahre Chefredakteur einer Zeitschrift. Kürzlich habe er einen Podcast mit einer Kollegin aufgenommen, die damals auch mit ihm gearbeitet habe. Sie soll zu ihm gesagt haben, Zitat, Hajo, das wollte ich dir schon vor 20 Jahren sagen, aber du warst ein ganz schönes Arschloch damals. Hat sich einiges geändert jetzt. Wenn Frauen beispielsweise Dinge in Konferenzen äußerten, soll mit den Augen gerollt worden sein. Ebenso soll manch ein Spruch zu Hormonen gefallen sein. Damals gab es dieses Gefälle, dieses Top-Down, das war nicht auf Augenhöhe. Ordnet der Publizist das damalige Verhalten männlicher Kollegen ein. Zitat, wir Männer müssen kapieren, dass das nicht in Ordnung ist und wir brauchen Frauen, die uns das sagen. Ja. Vielleicht einfach nur den Verstand nutzen und sich nicht so verhalten, aber jo, das liegt ja alles zurück. Also das Frauenverächtliche und das Arschlochsein. Jo, ich weiß nicht, ob wir da noch groß was dazu sagen können. Vielleicht auch mal in einer schwierigen Zeit Deutschlands, wie hat er sich da verhalten? Das ist ja auch für viele Leute wichtig. Wir haben die letzten Jahre eigentlich immer schwierige Zeiten, aber beispielsweise in der Corona-Pandemie. Hajo Schumacher hat zur Corona-Pandemie Folgendes gesagt, Zitat, wir steuern in den nächsten Konflikt Impfverweigerer. Wir brauchen 80% für den Gemeinschaftsschutz. Das ist ganz schön viel. Irgendwann stellen sich Solidaritätsfragen. Impfen ist auch ein sozialer Akt. Ich tue das nicht nur für mich, sondern auch dafür, dass Ungeimpfte geschützt sind. Wir wissen heute, faktisch, Ungeimpfte waren nie geschützt. Geimpfte waren auch nicht geschützt. Alle haben es bekommen. Die Geimpften dazu auch noch die Nebenwirkungen.
Ja, andere Positionen von Schumacher sind beispielsweise zum Thema Klimapanik und Schuldkult. Da hatte er zum Beispiel mal folgende Frage gestellt bekommen. Unsere Generation, wir sind im Grunde genommen die Turbo-Umweltsünder. Fühlt man sich dafür verantwortlich, sogar mitschuldig? Und er antwortet, ja, die Schuldfrage ist mir eine Nummer zu groß. Fakt ist, dass wir natürlich auch auf die Kosten der nachfolgenden Generation gelebt haben. Also mein CO2-Abdruck, der ist so riesengroß, da könnten wir alle drin baden. Also das ist das, was er dann noch dazu sagt. Dann ist es ihm auch zum Beispiel, das ist auch interessant, kommt auch hier aus diesem Video, Zitat, in dem Moment, in dem wir sehen, dass Diktaturen oder Autokratien wohlmöglich schnellere Entscheidungen treffen, was Klimaschutz angeht, werden wir uns irgendwann fragen müssen, kommen wir mit der liberalen Demokratie, so wie wir sie hier in einer gewissen Lahmarschigkeit betreiben, kommen wir an unsere Grenzen. Huch, also die Demokratie ist gut, aber wenn es um deine Themen geht, dann ist sie dir zu langsam, dann muss man Tempo machen. Er sagt wortwörtlich, das heißt, wir müssen sehen, dass wir Tempo machen und zwar demokratisches Tempo machen und indem wir jetzt immer wieder die Innovationsplatte spielen und sagen, wir fliegen jetzt mit Sonnenstrom aus Bayern, ey, selten so gelacht. Also, okay, da ist dann die Autokratie doch wieder besser und er selber ist irgendwie scheinbar der Demokratie. Keine Ahnung, man kann es ja deuten, wie man will. Da könnte man jetzt über vieles noch gehen, was der an Position hat. Ihr werdet einfach merken, das ist wirklich einfach klassisch das, was ihr euch selber jetzt wahrscheinlich schon vorstellen könnt. Was ich aber noch viel absurder finde, ist, wenn man sich mal anschaut, was macht dieser Typ eigentlich sonst so? Und zwar hat er zum Beispiel selber einen Podcast. Hier der größte Shoutout, den du jemals kriegen wirst. Und zwar hat er einen Podcast mit seiner Frau und seinem Sohn. Der heißt Familienpackung. Und in der Beschreibung steht selber, dieser Podcast macht Mut in ungewohnten Zeiten. Dann können wir uns mal die Titel anschauen, die letzten Themen. Beispielsweise wird Alice Weidel für Friedrich Merz gefährlich. Mut nach Meinung, warum Berlin eine City-Maut braucht. Warum Trump kein Grund für Angst ist. Wie geht gutes Sterben, okay? Ist Microdosing okay? Also es gibt auch gesellschaftliche und politische Themen. Teilweise auch Themen, die sich überschneiden, beispielsweise hier Ampel aus, Bürgergeld für Christian Lindner. Also ja, er hat einen Podcast, politische Themen mit seiner Frau, mit seinem Sohn. Jetzt ist interessant, dass beispielsweise seine Frau auch, die ist auch öffentlich aktiv und die hat auch einige Produkte, die sie verkauft, beispielsweise 2020 in einem Interview auf die Frage, findest du, dass Deutschland sich richtig verhält in Bezug auf Social Distancing und alle Einschränkungen, die damit verbunden sind, folgendes sagt, ja, absolut, ich nehme unser anarchisches Berlin als sehr diszipliniert wahr. Ja, das nervt manchmal, aber es bietet eine gute Chance, die gewohnte Lebensweise zu überdenken. Unternehmen, die bisher der Meinung waren, dass Konferenzen nur mit persönlicher Teilnahme und Vielfliegerei funktionieren, stellen gerade auf digital um. Sie macht selber gute Erfahrungen mit Online-Fortbildung und Coaching und die allermeisten Menschen sind verständnisvoll und angenehm im Umgang. Also sie fand das sehr, sehr gut mit Social Distancing, alle Einschränkungen und sie sagt, das ist auch gut, dass diese Unternehmen, die bösen Unternehmen endlich checken, dass dieses ganze Vielfliegen und immer da auch persönlich antanzen gar nicht so gut ist. Und das ist halt dann sarkastisch, wenn sie selber mit Online-Fortbildung und Coachings Geld verdient. Ihr seht es hier auf ihrer eigenen Webseite, verkauft sie psychologische Online-Beratung, 60 Minuten, 90 Euro. 1:1 Indoor-Coaching, 150 Euro für 90 Minuten. 1:1 Wald-Coaching, 150 Euro für 120 Minuten. Also erstens, die Person, die uns vorwirft.
Wald-Coaching würde ich vielleicht sogar mal machen, das finde ich ganz cool, dieses Bäume umarmen und so.
Also die Person, die uns irgendwie vorwirft, dass wir versuchen, Geld damit zu verdienen, dessen Frau verkauft Kurse, hat auch Bücher über die Psychologie des Waldes, Selbsterkenntnis, Neuausrichtung und inneren Frieden, die auch teurer sind als unser Buch, sprechen auch über Selbstverbesserung, verkaufen selber Kurse und finden es natürlich gut, dass die Leute nicht in die Arbeit kommen, weil dann können sie ja Online-Beratungen machen. Es ist halt einfach wirklich so ironisch, dass es schon wieder lächerlich ist, oder Philipp?
Es ist, ja, aber ich mag ja solche Typen, die eigentlich ein laufender Widerspruch sind. Ich finde, das ist sicher schon ein interessanter Typ, der Hajo. Also der beschäftigt sich mit vielen unterschiedlichen Dingen. Ich beschäftige mich auch mit vielen unterschiedlichen Dingen. Der hat Interesse an vielen Sachen. Ich auch. Wir stehen wahrscheinlich politisch auf ein bisschen anderem Spektrum, aber das ist Toleranz, ja, alles gut, Hajo, mein Jutster. Ja, was den Artikel jetzt angeht, ich wäre das ein bisschen klüger angegangen und ich hätte mich vielleicht auch ein bisschen informiert. Wenn ich schon über andere Leute die Lanze breche, dann schaue ich mir vielleicht mal einen Podcast an oder ein paar Podcasts sollte er sich vielleicht anschauen. Ja? Wir kennen ja auch den anderen Journalisten, der von der Taz, der mal über uns geschrieben hat, der hat sich wirklich jeden Podcast angehört und macht es vielleicht heute noch. Ja? Und der hat das eben aus dieser Überzeugung herausgeschrieben. Hier siehst du halt, der hat einfach Jordan Peterson, da hat er sich so ein paar Namen zusammengewürfelt, Trump, Steve Bannon, ja, der Steve Bannon war, glaube ich, damals der Wahlkampfberater, aber im damaligen, also vor Jahren schon im damaligen Wahlkampf, im ersten Wahlkampf von Trump, Andrew Tate, Elon Musk, der scheinbar schnelles Geld anpreist und lauter so Geschichten. Es ist ein bisschen zusammengewürfelt, alles gut, es ist das übliche, sag ich mal, Kreisliga-Niveau an Artikel. Nur dieses eine, das war dann natürlich die absolute Krönung. Hoss und Hopf, ein Geheimcode für Eingeweihte, der eigentlich Heil Hitler bedeuten soll.
Also ich finde, Philipp, das Ding ist, da muss man halt wirklich auch irgendwo die Berliner Morgenzeitung kritisieren. Weil die Morgenzeitung, die gibt es seit 126 Jahren. Und sie schreiben selber, dafür stehen wir, Macht auf Journalismus auf Augenhöhe, immer nah an den Themen, die wichtig sind. Ein Journalismus, der kritisch und unabhängig ist, der gut recherchiert ist, der auf viele gute Quellen vertraut. Okay, hier sind weder viele verschiedene Quellen, noch wurde hier gut recherchiert. Die Morgenpost hat uns auch nicht kontaktiert. Das passiert auch normalerweise. Also Journalisten, vor allem wenn sie so krasse Behauptungen machen, wenn sie sagen, H&H, das steht dann eigentlich dafür, die würden dann mal mindestens eine Presseanfrage machen und fragen, hey, gab es da irgendwie sowas, damit man mindestens die Stellungnahme dann reinnehmen kann. So funktioniert eigentlich Journalismus. Das ist ja nicht einfach irgendwas. Es ist auch nicht als Kommentar veröffentlicht, sondern als Artikel in der Berliner Morgenzeitung. Also man darf nicht vergessen, es gibt einen Pressekodex und im Pressekodex stehen dann Dinge beispielsweise drin wie die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote. Das heißt, wenn es dir als Journalist wichtig ist und du hast vielleicht wirklich diese abstruse Vermutung, dass es hier einen Geheimcodex, irgendwie einen Geheimplan gibt, irgendwie antidemokratisch oder auch teilweise, dass unsere Buchstaben da irgendwie eine geheime Message sind, dann fragst du ja mindestens nach. Das ist zumindest so nach Pressekodex. Und ich bin mir sicher, dass dieser Hajo das so weiß. Das Interessante ist, wenn wir jetzt mal hier weiterlesen aus dem Pressekodex, Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind so als solche erkennbar zu machen. Ich meine, der hat das ganz klar nicht erkennbar gemacht. Auch bewusst wahrscheinlich nicht. Auch die Berliner Morgenpost hat ganz bewusst nicht diesen Artikel als Kommentar oder Meinung so markiert. Was auch wieder gegen den Pressekodex geht. Ich lese weiter. Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen oder Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden. Verleger und Redakteure wehren derartige Versuche ab und achten auf eine klare Trennung. So, jetzt könnte man halt hier auch natürlich sagen, hey, der hat selber seinen Politik-Podcast, die verkaufen selber ihre komischen Kurse oder Coachings und haben ihre eigenen Bücher und die sehen die Dinge halt anders, dass man da natürlich dann sagt, oh, das ist die Konkurrenz, die will ich jetzt über die Mittel, die ich habe als Journalist, über die Zeitung, wo ich einfach veröffentlichen kann, weil ich da vielleicht lange auch gute Arbeit geleistet habe, einfach so veröffentlichen. Auch das geht gegen den Pressekodex und Schutz der Ehre, es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in Wort und Bild Menschen in ihrer Ehre zu verletzen. Und da muss man jetzt sagen, da gab es schon sehr, sehr viele Falschbehauptungen, teilweise auch eben mit diesem Haha-Ding, was halt wirklich so unter der Gürtellinie ist. Und was man jetzt dagegen zum Beispiel machen könnte, ich persönlich werde das nicht machen, jeder, der diesen Podcast hört, kann das für dich selber entscheiden, der könnte theoretisch beim Presserat eine Beschwerde einreichen. Jetzt kann man sagen, okay, was soll denn da passieren, wenn man beim Presserat eine Beschwerde einreichen? Wenn der Presserat sagt, dass die Beschwerde richtig ist, dann erhält das Medium, also hier die Berliner Morgenpost, eine öffentliche Presserüge und muss eine Richtigstellung veröffentlichen. Habe ich jetzt große Hoffnung, dass sowas irgendwie passiert? Wahrscheinlich eher nicht. Es ist halt einfach schade, weil man, wenn man das schon liest, sich denken kann, okay, der Presserat, vielleicht wird der wahrscheinlich eher auch dann auf der Seite dieser Person sein oder nicht, aber vielleicht funktioniert das ja. Deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, das ging zu weit, es gibt schon Mittel, wie man da irgendwie dagegen vorgehen kann.
Also Kian, ich will dir hier nicht ins Wort fallen, aber schau mal, am Ende des Tages, das ist alles ziemlich entlarvend. Es gibt eben Journalisten, die nutzen ihr Medium unter dem Vorwand journalistischer Tätigkeit, den, sag ich mal, das Restvertrauen, das sie in der Bevölkerung noch haben. Man kann es, denke ich, wirklich Restvertrauen nennen, denn es gibt ja auch Gründe dafür, warum die Printmedien und die, ja, die Mainstream-Medien jedes Jahr zweistellige Rückgangsraten haben, was die Leserschaft angeht. Um diese restlichen Leute, die vielleicht das noch glauben, denen irgendwie eine Geschichte reinzuhauen. Und ich weiß nicht, wer dann da sitzt und sich sagt, oh Gott, das muss ich, ist ja eher so, dass sich Leute das durchlesen und sagen, was, Heil Hitler, wie das jetzt, höre ich mir das mal an. Ja, und dann ist es so wie beim letzten Mal, wir haben einen massiven Zuwachs, weil Leute sich ihren eigenen Eindruck machen. Und dieser Eindruck ist dann, so wie wir das mitbekommen haben, eigentlich gar nicht so schlecht. Und die sehen, dass wir recht ausgewogen diskutieren hier und versuchen auf verschiedene Seiten zu Wort kommen zu lassen und zu erwähnen und diskutieren da nun mal drüber. Und das ist wiederum libertär, womit sich der Kreis schließt. Dann senden wir doch mal libertäre Grüße raus, Leute. Am Ende des Tages, solche Angriffe wird es immer wieder geben. Das haben wir schon oft erlebt hier. Damit muss man einfach umgehen können, das auch einordnen können. Es ist nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, es hat uns bisher, wenn man so möchte, weil sie eben immer so fern der Wahrheit waren, recht viel Zulauf gebracht. Und damit wollen wir das Ganze auch schließen. Ich hoffe, das war ein interessantes Thema. Teilt das sehr gerne, wenn ihr wollt, dass das an möglichst viele Leute rausgetragen wird. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und jetzt noch das allerletzte Wort an den Kian.
Genau, ich finde es einfach schade. Ich finde es schade, dass so ein Medium mit wirklich fester Position in der deutschen Medienlandschaft dann so schlampige Arbeit leistet oder gegebenenfalls das auch bewusst macht oder sagt, hey, dem Journalisten, den haben wir schon lange, der soll mal veröffentlichen, was er will. Ich finde, auch da sollte ein Weg zurück zu vernünftigem Journalismus führen. Aber, und das ist jetzt hier mein letztes Wort, da wurde ich auch letztens privat gefragt, hey, habt ihr da nicht Probleme mit, dass Leute irgendwie XY über euch behaupten? Nein, haben wir nicht. Es amüsiert uns. Es amüsiert uns wirklich und wir scheren uns auch nicht davor, dann auf diese Person, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, einzugehen. Und jeder soll dann selber halten, was er will von diesem Typen und selber entscheiden. Das ist ja das, worum es am Ende geht, öffentlicher Diskurs und Meinungspluralismus. Und genau. Wir haben einfach nur vorgelesen, was seine Meinung ist, was seine Positionen sind. Und am Ende seid ihr die Urteilenden. Das war's. Philipp, hat mich gefreut und dann bis zum nächsten Podcast.
Gleichfalls. Ciao, ciao.